Guten Morgen. Bevor ich anfange zu predigen, würde ich gerne noch mal mit uns allen beten. Guter Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dich. Ich bitte dich, dass du durch mich sprichst. Ich bitte dich, dass wir von dir empfangen dürfen, heute an diesem Sonntag. Amen. So, vielleicht gibt es ja unter euch auch welche, die so Lieblingsgeschichten in der Bibel haben. So Geschichten, die ihr immer wieder gerne lest und die euch besonders sympathisch sind. Bei mir sind das die Seegeschichten. Ich mag die Seegeschichten von Jesus. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich Wasser mag. Und Wasser zu mögen ist bei den aktuellen Temperaturen auch keine große Kunst. Aber so insgesamt, wenn ich mich an schöne Sommertage erinnere, dann haben die meistens mit Wasser zu tun. Schwimmbad, See, gut, ein bisschen Grillen dabei schadet auch nicht, aber in der Regel sind das diese schönen Tage am Wasser. Mit meiner Frau durfte ich jetzt in meinem letzten Urlaub nach Schottland fahren. Und schon die Hinfahrt mit dem Schiff war sehr malerisch. Und in Schottland selbst haben wir uns dann unter anderem den Lieblingsplatz der Queen Victoria angeschaut. Das war sogenannte Queen's View. Und wie ihr seht, besteht ein ganz wichtiger Bestandteil des Bildes aus Wasser. Wir selbst bestehen zu einem wesentlichen Bestandteil aus Wasser, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen sind Gegenden, in denen es davon besonders wenig gibt, auch nicht besonders lebensfreundlich. Solche Gegenden nennt man dann irgendwann Wüste. Und das kommt uns im Moment gar nicht so fremd vor. Aber Wasser hat, wie wir wissen, auch eine gewaltige und zerstörerische Kraft. Vor einigen Jahren gab es einen Tsunami, der uns daran erinnert hat, wie fragil unsere Menschenwelt ist. Eine riesige Welle kann ganze Landstriche wegspülen und Tod und Zerstörung bewirken. Und so nötig, wie wir Wasser haben, zu viel davon an der falschen Stelle kann uns von der Zufuhr eines anderen lebensnotwendigen Elementes trennen, nämlich Luft. Und so haben viele Menschen auch ordentlich Respekt vor Wasser, besonders dann, wenn sie nicht schwimmen können. Und dass eine Bootsfahrt nicht immer lustig sein muss, das wissen die, die das regelmäßig machen, sei auf dem Aasee oder sei es auf der Nordsee. Man liefert sich in gewisser Weise diesem Element aus und das kann etwas sehr Bedrohliches haben. Und nach dieser etwas bemühten Einleitung mit dem Thema Wasser tauchen wir jetzt in das Wort Gottes ein. Vielleicht können wir einmal weitermachen. Der Text steht in Matthäus. Matthäus 14. Und sogleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff war aber schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er: Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen an das Land Genezareth. Als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Die nicht im Urtext stehende und hinzugefügte Überschrift des Textes lautet: Jesus geht auf dem See. Das ist korrekt. Ich denke aber, dass man sagen könnte, und Petrus auch ein bisschen. Die Situation davor: Jesus hat gerade die 5000 gespeist. Die mehr oder weniger notgeplagten Massen sind zu Jesus gekommen. Er hat sich ihrer erbarmt, ihre Kranken geheilt und sie gespeist. Jesus tut nun etwas, was im Neuen Testament öfter beschrieben wird. Er geht auf einen Berg alleine, um zu beten. Alleine. Das Neue Testament ist recht sparsam mit Worten. Und deshalb soll dieser Satz auch in Bezug auf das, was dann später passiert, nicht unter den Tisch fallen. Jesus sucht die enge Verbindung zum Vater. Allein das ist sicher mehr als eine Predigt wert. Und Jesus hat seine Jünger vorher schon angetrieben, die Schlachterübersetzung schreibt, er nötigte sie, mit dem Schiff ans andere Ufer hinüberzufahren. Und den Jüngern, die sich jetzt auf den expliziten Auftrag Jesus auf den Weg gemacht haben, beziehungsweise aufs Wasser, denen geschieht jetzt Folgendes. 2. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Ich kann euch sagen, was ich als Jünger wahrscheinlich gedacht hätte. Was soll das? Der Meister schickt uns los und jetzt das. Der Wind bläst uns die Wellen ins Gesicht. Unser kleines Boot kippt womöglich noch um. Schönen Dank auch. Sollen wir nicht doch besser ans andere Ufer zurück? Machen wir an der Stelle mal ein anderes Fenster auf. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns vom Christsein zunehmend ein Bild malen, was wenig mit Wind und Wellen zu tun hat. Eher so eine Art Lebensoptimierung. Lifestyle Enhancement, wie man heute sagt. Christsein bereichert, macht froh und sorgt für ein problemarmes Leben. Bereichern, ja. Froh machen, ja. Problemarmes Leben, Leidlosigkeit, nein. Nein. Liebe Geschwister, ich finde das so nicht in der Bibel. Schauen wir mal zurück in den Text. Die Jünger wären vermutlich, weil vorher hat Jesus die Leute gespeist, die Jünger wären vermutlich noch schön satt am Land und würden sich von der Menge dafür beneiden lassen, so eng mit Jesus zusammen zu sein. Wenn sie jetzt nicht diesem Auftrag Jesus gefolgt werden, aufs Boot zu gehen. Stellen wir uns mal vor, die Menge sitzt satt, geheilt am Land. Dann kommt jemand zum, sagen wir mal, Andreas und sagt: Mensch, gehörst du auch zu dem? Du bist immer mit dem zusammen? Bin ich. Soll ich ihr ein bisschen was erzählen? Ich glaube, das war eine schöne Zeit für die Jünger. Und dann sollen sie auf See. Und da haben sie dann Angst, unterzugehen. Wellen und Not. Ich fürchte, das ist eine Frage, mit der sich die Jünger Jesus damals wie heute beschäftigen. Wir brauchen nur in die arabischen Staaten oder nach Nordkorea zu sehen. Oder wir brauchen uns einfach nur hier umzusehen. In dieser Gemeinde. Auch wenn wir vielleicht ferienbedingt ein bisschen mehr Luft hier drin haben als sonst. Krankheiten, der Tod lieber Menschen, schwere Prüfungen. Und dann vielleicht sogar das Leid, was wir gar nicht hätten, würden wir uns nicht zu Jesus bekennen. Bei dem einen ist es vielleicht nur die leicht spöttische Bemerkung auf der Schule oder am Arbeitsplatz. Und bei dem anderen ist es die Familie, die einen für verrückt erklärt oder sich vielleicht sogar von einem lossagt, weil man Jesus nachfolgt. Und ich denke an diese Situation, an die Liederdichterin Juli Hausmann, von der erzählt war, dass sie einem Missionar verlobt gewesen ist, dass sie zu dem hingefahren ist, wahrscheinlich eine beschwerliche Reise, auch auf dem Schiff. Und als sie ankam, war er tot. Und das Lied »So nimm denn meine Hände« enthält die Textzeile »Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht.« Fenster zu. Zurück zu den Jüngern, die sich auf dem Boot abplagen. Sie litten Not. Und wo im Neuen Testament Not geschildert wird, ist Jesus meiner Erfahrung nach nicht weit. Jesus ist notwendig. Jesus kann die Not wenden. Textzeile 3. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Die Jünger waren vermutlich schon eine ganze Weile zugange. Die vierte Nachtwache umfasst etwa die Zeitspanne zwischen 3 und 6 Uhr. Das ist eine Zeit, in der ich normalerweise schlafe. Und Jesus kommt zu ihnen, nicht gebunden an irdische Wege. Die Frage ist ja, die sie sich gestellt haben, wie soll der Meister jetzt zu uns kommen? Sie denken vielleicht noch an dieses Ereignis, wo Jesus den Sturm gestillt hat. Da hat Jesus im Boot geschlafen. Aber jetzt war Jesus ja nicht mehr im Boot. Jesus ist nicht im Boot. Und jetzt? Aber Jesus kommt auf eine Art, die uns unmöglich scheint. Die Jünger konnten sich sicher keine Möglichkeit vorstellen, wie Jesus zu ihnen kommen konnte. Aber Jesus konnte. Er konnte. Jesus kann auf Wegen zu uns kommen, die wir nicht auf dem Zettel haben. Die Jünger sahen Jesus im Sturm, auf den Wellen und sie freuten sich. Richtig? Nein. Wie so oft in der Bibel erschrecken die Menschen sich sehr vor dem Erscheinen von Gott und den Menschen. Und wir reden hier nicht von einem kurzen Schreck oder von einem wohligen Gruseln. Textzeile 4. Und als ihn die Jünger vor dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Sie schrien vor Furcht. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal gemacht habt. Sie hatten richtig Angst. Ich glaube, das war noch mehr als gerade. Da geht noch was. Nummer 5. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und einer von den Jüngern scheint schneller aus der Angst herauszufinden. Einer scheint mehr zu vertrauen als die anderen Jünger. Einer scheint größere Sehnsucht zu haben nach Jesus als die anderen. Und das ist der vielgescholtene Petrus. Er sieht Jesus, er will zu Jesus und zwar sofort. Also passiert Folgendes. Textzeile 6. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. So, und wenn ich jetzt ein anderer Jünger gewesen wäre, auf dem Schiff, und ich hätte meinen Mund zugekriegt, vor Staunen, dann hätte ich dem Petrus jetzt Folgendes gesagt. Petrus, warte, der Meister ist auf dem Weg zu uns. Mach jetzt keinen Fehler. Vielleicht hätte ich auch einfach gesagt, bleib hier, siehst du nicht, was los ist? Offensichtlich hat Petrus in dem Moment keine Augen für Wind und Wellen, für die Gesichter seiner Freunde im Boot. Er hat nur Augen für Jesus. Und Jesus ruft ihm kein Warte zu, sondern ein Komm. Jesus, ich will zu dir kommen, aber es passt gerade nicht. Die Wellen sind zu hoch. Meine Gefühle, Angst, Scham oder was immer es sein mag, sind zu stark. Und dann rufen mich Menschen vielleicht sogar zurück, Freunde, Eltern, Arbeitskollegen. Kennen wir das? Petrus schaut auf Jesus. Textzeile 7. Da sprach er, komm. Und Jesus stieg aus dem Schiff. Komm. Komm? Spätestens jetzt hätte ich vermutlich als Jünger die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und mich gefragt, was die Glocke geschlagen hat. Jesus ruft Petrus und er geht aus dem gebeutelten Schiffchen raus. Petrus tut das, was die Jünger die ganze Zeit vermeiden wollten, nämlich im Wasser zu landen statt auf dem Schiff. 8. Und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Mit Jesus im Blick geht Petrus auf dem Wasser. Petrus. Der ein oder andere Jünger mag sich die Augen gerieben haben und sich gefragt haben, ob er nicht doch ein bisschen zu übernächtigt ist. Dass Jesus auf dem Wasser geht, ist schon unglaublich. Aber dass Petrus das tut, und was mag in Petrus vorgegangen sein? Es könnte so ähnlich gewesen sein. Der erste Schritt auf dem Wasser, Jesus im Blick, das Wasser trägt. Die Füße sinken nicht ein. Freude. Und dann kommt die kräftige Welle von der Seite. Und Petrus ist abgelenkt, aber er geht weiter. Hinter ihm die Jünger vermutlich atemlos vor Staunen. Und dann kommt noch eine Welle, die baut sich vor Petrus auf. Petrus erschrickt, die Welle senkt sich wieder. Dann sieht er, wie die nächste Welle sich aufbaut und der Wind weht. Und Petrus wird klar, dass die nächste Welle seine ganze Aufmerksamkeit will. Und die nächste. Und die nächste. Und er starrt vielleicht auf alle Wellen, vielleicht nur auf die eine große und merkt eins: Ich habe gegen diese Wellen keine Chance. Halten wir an dieser Stelle mal kurz an. Aus meinem Leben kann ich berichten, dass es tatsächlich so ist, jedes neue Problem, jede neue Anfechtung, jeder Angriff will meine Aufmerksamkeit, mein Blick. Metaphorisch übertragen brüllt mich jede Welle an: Achtung, schau auf mich, ich bin besonders. Ich spüle dich weg. Mein Blick geht weg von Jesus auf die Welle. Und ich merke, auf mich gestellt habe ich keine Chance. Die Welle spült mich weg. In dieser Situation ist es fatal, wenn ich auf die Wellen blicke oder wenn ich auf mich blicke. Auf meine Stärke. Es ist so ein Mutmachspruch der heutigen Zeit: Believe in yourself and you can achieve everything. Glaub nur an dich selbst, du kannst alles erreichen. Das ist vielleicht nett gemeint, aber es ist nicht das, was das Evangelium uns sagt. Petrus schaut auf die Wellen, nicht mehr auf Jesus. Vielleicht hat er es ja schon bereut, dass er überhaupt aus dem Boot ausgestiegen ist. Vielleicht blickt er auch zurück aufs Boot. Das ist ihm in der Situation ja vielleicht noch näher als Jesus. Textzeile 9. Als er den starken Wind sah, fürchtete er sich. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er: Was? Was schrie Petrus? Vielleicht denkt er an das Boot, das noch nahe ist, und rief: Helft mir! Oder was soll ich machen? Und ganz nebenbei, was machen die Jünger jetzt? Erst tut Petrus das Unmögliche, er läuft auf dem Wasser, dann kommt das Erwartete, er sinkt. Vielleicht ist unter den Jüngern ein starker Schwimmer, der überlegt, ob er Petrus retten kann. Aber der Wind und die Wellen sind zu stark. Vielleicht ruft einer: Petrus, strampel mit den Beinen und Armen, bleib ganz ruhig und gleichmäßig. Ein vernünftiger Rat, aber ich denke nicht der richtige jetzt. Wenn ich an Bord gewesen wäre, hätte ich wohl nicht den richtigen Rat gewusst. Aber ich wünsche mir, ich hätte Folgendes gerufen: Schau auf den Meister. Denke daran, was er kann. Erinnere dich daran. Das dürfen wir tun und ich glaube, das sollen wir auch tun. Wir können uns daran erinnern, durch wie viele Unwetter uns Gott schon durchgebracht hat. Wie viele Wellen uns schon verschlucken wollten. Petrus tut in seiner Angst das Richtige. Er ruft nach Jesus. Er hat ihn wohl nicht mehr im Blick, aber er ruft nach Jesus. Textzeile 10. Und sprach, Herr, rette mich. Herr, rette mich. Nach Jesus schreien, wie der blinde Bettler auf der Straße. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Aus der Not, aus der Angst ein Schrei nach Jesus machen. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich finde Gemeinschaft, gerade Gemeinschaft unter Christen, sehr wichtig. Wir brauchen sie. Geschwister sollen sich gegenseitig ermutigen, ermahnen und trösten. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns gegenseitig den Blick auf Jesus lenken. Den, der helfen kann. Und das tut Jesus. Textzeile 11. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die, in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und sie fuhren hinüber und kamen an das Land Genezareth. Jesus ist da, bei Petrus. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit er dem Petrus noch entfernt schien. Aber er war da, bevor Petrus abgesoffen ist. Jesus war rechtzeitig da. Petrus hat geschrien, Herr, rette mich. Und Jesus war rechtzeitig da. War der Glaube des Petrus jetzt stark genug? Nein, nein. Aber liebe Geschwister, ich habe einen Satz gelesen und der ist mir recht wichtig geworden. Es ist nicht unser starker Glaube, der uns ans Ziel bringt. Es ist unser starker und liebender Herr, der das tut. Es ist nicht unser starker Glaube, der uns ans Ziel bringt. Es ist unser starker und liebender Herr, der das tut. Vergessen wir das nicht. Viele von uns werden es sicherlich wieder und wieder erleben, wie der Boden unter uns nachgibt, wie kaltes Wasser uns umschließt und uns die Luft zum Atmen nehmen will. Wie wir ein Stimmengewirr hören, das uns gut gemeinte Ratschläge geben will. Und wir strampeln und wie wir vielleicht wieder ins vermeintlich sichere Boot wollen. Und dann können wir rufen, Herr, rette mich. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus ergreift Petrus. Und ich würde so gerne hören, in welchem Tonfall Jesus die Worte, du Kleingläubiger, warum hast du an mir gezweifelt, gesagt hat. Ich habe mir diese Worte früher immer sehr streng vorgestellt. Mittlerweile sehe ich das anders. Jesus bringt Petrus in das Boot und ich weiß nicht, wie das aussah. Die Schrift berichtet nichts davon. Vielleicht ist Petrus schon ganz getröstet, als Jesus ihm an der Hand greift. Aber vielleicht, der Wind weht immer noch. Die Wellen sind immer noch hoch. Vielleicht hat Petrus auch noch richtig Angst und er krallt sich an Jesus, der ihn sicher Schritt für Schritt mit dem Petrus auf das Schiff zuläuft. Der Wind weht zwar noch, Petrus hat noch Angst, so stelle ich mir das vor, aber er ist sicher. Als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Schließlich auf dem Schiff legt sich auch der Wind. Jesus und Petrus sind an Bord und was haben die Jünger hier in kürzester Zeit über Jesus und auch über sich selbst gelernt? Speisung der 5000, Heilung, Anstrengung und Angst auf dem See, Angst vor Jesus, Staunen, Angst um Petrus und dann das rettende Eingreifen Jesus. Und schließlich legt sich der Wind. Ich denke mir Stille, ähnlich wie bei der Stillung des Sturms. Was war das? Könnte die Frage der Jünger gewesen sein. Ich glaube, die Jünger haben sich aber eine andere Frage gestellt. Wie nach der Stillung des Sturms. Da haben sie gefragt, wer ist dieser? Und auch die Frage werden sie sich jetzt wieder gestellt haben. Wer ist er? Wer ist Jesus? Die Welt verkauft uns Jesus heute ganz anders. Vielleicht kennen einige von euch den IKEA-Werbespot. Jesus mit langen Haaren, Latschen, so eine Art wie Hippie. Aber Jesus ist der allmächtige Sohn Gottes, der dem Wind und Wellen gehorchen. Die Jünger tun Folgendes. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Gottes Sohn. Jesus lässt sich anbeten von den Jüngern, die sich vor ihm niederwerfen. Es muss den Jüngern klar gewesen sein, dass Niederwerfen und Anbeten Gott vorbehalten ist. Und Jesus ist ganzer Mensch und ganzer Gott. Und Gott, vergessen wir das nicht, für Gott ist nichts unmöglich. Es gibt einen Satz von dem Gründer der Fackelträger, Major Ian Thomas, der mir auch wichtig geworden ist. In the most hopeless situation, God is overwhelmingly adequate. Ich kann das schlecht übersetzen, ich probiere das. In der hoffnungslosesten Situation ist Gott überwältigend angemessen. Der hoffnungslosesten Situation ist Gott überwältigend angemessen. Luther hat das ganz ähnlich formuliert. Du wirst alsbald Erleichterung erfahren, wenn du Gott als größer ansiehst als dein gegenwärtiges Unglück. Für Jesus und die Jünger geht es danach weiter. Sie fuhren hinüber und kamen in das Land Genezareth. Und als ihn die Männer dieser Gegend erkannten, sandten sie in die ganze Umgebung und brachten alle Kranken zu ihm. Und sie baten ihn, dass sie nur den Saum seines Gewandes anrühren durften. Und alle, die ihn anrührten, wurden ganz gesund. Nicht ein bisschen gesund, ganz gesund. Und nach einer unglaublichen Jüngerschaftsschulung geht es also wieder zu den Menschen. Auch hier sehen wir dann, Not wird von Jesus angezogen. Ich finde das tröstlich zu lesen, dass sie ganz gesund sind. Erlaubt mir noch einen ganz kleinen Blick auf den Petrus, der ja hier eine wichtige Rolle spielt. Petrus lernt hier den Blick auf Jesus zu richten. Die Sache ist ja die, der Blick auf Jesus kam schon mal vor. Das war am Anfang, als er Jesus zum ersten Mal richtig angeblickt hat und da hat er gesagt, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das heißt, der Blick auf Jesus sagt uns was über uns selbst. Der Blickkontakt zu Jesus kommt bei Petrus später nochmal vor, nämlich nachdem er sich verflucht hat und gesagt hat, ich kenne den Menschen nicht. Und dann blickt Petrus und Jesus blickt auf Petrus. Und da ist für Petrus auf einmal wieder alles klar. Und wenn wir meinen, dass Petrus jetzt die Lektion fürs Leben gelernt hat, diejenigen, die die Bibel kennen, wissen, dass auch der bekehrte Petrus tüchtig den Fokus auf Jesus verloren hat, nämlich im Galaterbrief, wo er auf einmal der Meinung war, dass Judenchristen und Heidenchristen beim Essen gut getrennt sein könnten. Damals war es dann Paulus, der Petrus den Blick auf Jesus wiederherstellen musste. Das heißt, diese Lektion, die Petrus gelernt hat, ist mit Sicherheit keine Lektion, wo man sagen kann, habe ich, da war ich gewesen, weiter. Sondern das ist eine Sache, die Petrus und auch wir immer wieder einüben müssen. Also was bleibt mir und vielleicht auch euch an Erkenntnis oder Hilfe aus diesem Text? Der Blick auf Jesus. Jesus ging auf den Berg, um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Es ist auch bei mir immer wieder herzlich umkämpft, mich mit meiner Bibel ins Kämmerlein zu setzen. Und wir können Gott bitten, dass er unseren Blick auf Jesus hält. An meinem Arbeitstisch steht folgender Spruch von Zinzendorf, wenn man auf 13 machen kann. Zinzendorf war der Gründer der Brüderngemeinden und der Losungen. Willst du sicher fahren und Gott recht ergreifen, dass du Gnade und Hilfe bei ihm findest, so lass dir nicht einreden, dass du ihn anderswo suchst, denn in dem Herrn Christus. An Christus fange deine Kunst und Studieren an, da lass sie auch bleiben und haften. Das heißt, der Blick auf Christus ist das Zentrale. Wichtiger als Konzepte, Strategien und Methoden. Das zweite ist die Erinnerung an das, was er schon getan hat in meinem Leben und im Leben anderer. Und hier helfen mir beispielsweise Lieder von Zeugen Jesu, die Gott in ihrem Leid vertraut haben. Ein Ziel von mir ist es, irgendwann mal ein geistliches Tagebuch zu führen. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Und zum Schluss, na nicht ganz zum Schluss, aber fast ganz zum Schluss, der Schrei nach Jesus. Ich fürchte, ich werde es wieder erleben, dass unter mir der Boden nachgibt und ich das Gefühl habe zu versinken. Herr, rette mich. Sohn Davids, erbarme dich meiner. In der Not dürfen wir nach Jesus schreien und manche tun das vielleicht zum ersten Mal. Vertrauen wir darauf, dass Jesus die Not wenden kann und wird. Ich fand diesen Spruch, Jesus lebt, früher ein bisschen bemüht und so, sehr einfach. Jesus lebt, ja, klar. Aber eigentlich, wenn man sich das vorstellt, Jesus ist lebendig. Und der Bibelschullehrer Hans-Peter Rohe hat gesagt, Jesus lebt und er erfreut sich bester Gesundheit. Das heißt, er kann uns helfen. Der letzte Punkt, wenn wir auf die Jünger schauen in der Sache, Anbetung, Lob und Dank. Ich fürchte, dass ich gerade in dem Punkt, vor Jesus anbetend auf die Knie zu fallen, noch ein echter Anfänger bin. Wir können ihn anbeten, wir können ihm danken, auch dann, wenn es dunkel ist und unser Gefühl uns etwas anderes sagt. Und zum Abschluss noch Folgendes. Jesus ruft zu Petrus, komm. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier, vielleicht gehst du schon seit Jahren hierhin oder in andere Gemeinden. Jesus ruft uns aus unserer Verlorenheit heraus. Keiner von uns kann vor Gott bestehen, es sei denn, wir vertrauen uns unser Leben, wir vertrauen uns mit unserem Leben, ganz dem gekreuzigten und auferstandenen, dem auch jetzt lebendigen Sohn Gottes an. Es gibt zwei Arten von Sündern. Begnadigte und nicht begnadigte Sünder. Wie Petrus auf dem See haben wir alleine keine Chance. Unsere Schuld zieht uns nach unten. Wie Petrus können wir schreien. Herr, rette mich. Und du kannst gewiss sein, dass Jesus dich hört. Amen. Wir singen jetzt das Lied bis ans Ende der Welt.